Guten Morgen. Letzte Woche hatten wir eine Predigt unter dem Titel Viel hilft viel und die Überlegung, ob viel Gebet viel bewirkt. Muss ich vielleicht erst richtig beten oder ausreichend beten, damit Gott reagiert? So, nein, natürlich nicht, weil unser Vater weiß ja, was wir bedürfen, bevor wir ihn bitten. Und trotzdem bitten wir um Gebetsunterstützung und trotzdem machen wir Gebetsaufrufe und trotzdem halten wir Fürbitte. Letzte Woche war das Ziel oder die Kernaussage dann, dass es beim Reden um Beziehung geht. Und zwischen den Buchdeckeln der Bibel, da geht es einfach nur um Beziehung. Und in der Fürbitte oder im Gebet mit Gott, da feiern wir, da leben wir Beziehung. Der Aufhänger für die Predigt letzte Woche war, dass Christen oft Dinge sagen, die Eindruck hinterlassen. So etwas wie, bitte betet für mich, kann ja den Eindruck hinterlassen, wenn derjenige, der da um Gebet bittet, selber beten würde, dann würde Gott nicht reagieren, sondern es muss erst jemand anders bitten, damit Gott das Ganze ernst nimmt. Oder es müssen ausreichend viele Leute beten, damit Gott weiß, da muss ich jetzt mal irgendwie was machen. Das, was wir sagen, hinterlässt Eindruck und wir Christen, wir sagen so sehr viel. Viele Dinge von denen, die wir sagen, hinterlassen ganz offensichtlich bei Menschen den Eindruck, dass Gott wie ein kleines, fieses Kind ist, das mit einer Lupe neben einem Ameisenhaufen sitzt und Spaß daran hat, die kleinen Ameisen, die das Prinzip der Lupe gar nicht verstehen, zu verbrennen. Dieses kleine, fiese Kind sitzt daneben, lässt den Sonnenstrahl durch die Lupe scheinen und die Hitze zerbrennt die Ameisen. Die platzen, hat man mir gesagt. Ich habe es nie ausprobiert, habe ich tatsächlich nicht. Aber diese Brutalität da drin, dieser Spaß, einfach Dinge kaputt zu machen und sich am Leid dann zu ergötzen, das ist etwas, was ich oft gehört habe, wie Gott wohl sein muss. Gott ist ja auch wie so ein Kind, was neben einem Ameisenhaufen sitzt und Spaß am Leid hat. Man muss ja nur mal die Bibel aufschlagen, man muss ja nur mal den Christen zuhören. Das, was ihr so über euren Gott sagt. Wir verknüpfen so oft Leid mit Gott, tatsächlich auch als Urheber von Leid, dass man meinen könnte, da wäre was dran. Zumindest hinterlassen wir den Eindruck, dass es eben sein könnte. Meine Erkältung zum Beispiel, die ist ja von Gott da, damit ich mir mal wieder eine Auszeit nehme. Gott hat gesehen, der arbeitet zu viel oder der hat zu viel Stress und der braucht mal eine Auszeit, deswegen kriegt er mal eine Erkältung. Kann man noch mitgehen. So ein gebrochenes Bein, da wollte Gott einfach mal wieder eine richtige Auszeit im Krankenhaus, damit Zeit ist, zur Ruhe zu kommen, damit Gott und Mensch mal wieder ins Gespräch kommen. Ein Stimmbandriss, das war dafür da, damit ich nicht Profisänger werde, sondern mich mehr in Gemeinde einbringen kann. Da hat Gott das Gute dahin gesehen. Der wollte meinen Kindheitstraum zerstören und hat mich auf den rechten Bahn gebracht damit. Ich hatte nie einen Stimmbrandriss und ich wollte auch nie Profisänger werden. Aber als Beispiel. Und es gibt so waghalsige Erklärungen für all das Leid, was passiert, was Gott zulässt oder nutzt, um irgendwie was Gutes vielleicht zu bewirken. Und wir suchen auch immer dann das Gute in dem Scheiß, der passiert. In den schlimmen Dingen. Was für Erklärungsmodelle es für Krebserkrankungen alles gibt. Gott hat einen Plan damit. Gott hat das alles im Blick und er verfolgt seinen Plan. Er richtet das schon. Er weiß schon, was er tut. Und wir wissen ja alle, dass alles, was passiert, uns nur zum Besten dient. Dieser Vers aus Römer 8, 28. Egal, was passiert, es dient uns zum Besten. Aber steht das dann nicht mal? Panta synergai eis agathon. Alles synergiert, synergai, arbeitet zusammen. In allem wirkt etwas eis agathon ins Gute hinein, zu einem guten Ende hin. In allem, was passiert, passiert etwas. Und am Ende wird es gut. Das macht der ganze Kontext dieses Verses ganz deutlich. In der Welt passieren schlimme Dinge. Die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos ätzt unter dem Leid in der Welt. Aber wir, die wir Gott kennen, wir dürfen wissen und wir davon absolut überzeugt sein, dass es Hoffnung gibt. dass in allem, was passiert, etwas am Werken ist, synergiert, damit es am Ende gut wird. Und wir machen da oft so raus, Gott findet Leid in Ordnung. Eine bemerkenswerte Geschichte über Leid ist die Geschichte von Lazarus. Lazarus, ein Freund von Jesus, der krank wird. Jesus hört davon, dass er krank ist. Er wird gebeten zu kommen, um ihn doch zu heilen. Aber Jesus taucht nicht auf. Jesus kommt nicht und Lazarus stirbt. Und es ist so eine Situation wie Tausende, die wir alle schon erlebt haben. Jesus, du hättest was tun können. Dieses Leid wäre nicht nötig gewesen, aber du hast nichts getan. Und Lazarus stirbt. Und wir sitzen da und leiden. In der Lazarus-Geschichte geht es ganz ausdrücklich darum, dass Lazarus stirbt, damit die Größe Jesu und die Macht Gottes deutlich wird. Ganz ausdrücklich steht in der Bibel, Lazarus musste sterben, damit die Herrlichkeit und die Kraft und die Macht Gottes sichtbar wird, die in Jesus Christus personifiziert auf dieser Erde war. Gott ist stärker als der Tod. Dieses einmalige Ereignis in der Geschichte sollte zeigen, dass Gott stärker ist als der Tod und dass seine Jünger Glauben bekommen, dass wenn Jesus stirbt, dass er wieder auferstehen kann. Und das hat Jesus getan. Er ist für uns gestorben und er hat in sich selbst noch einmal bewiesen, dass er stärker ist als der Tod, dass er das Leid dieser Welt beenden kann und dass er es beenden wird. Und da war Lazarus ein Vorgeschmack, ein Vorzeichen. Ich kann es wirklich. Ich bin stärker als der Tod. Aber das Leid von Maria und Martha, das Leid von Bethanien, dem Dorf, in dem Lazarus wohnte, das war echt. Das war so echt, dass ein wahnsinnig bedeutender Vers in der Bibel steht, der kürzeste der ganzen Bibel, über den wir unglaublich viel über Gott erfahren dürfen. Da steht in Johannes 11, Vers 35, Jesus weinte. Jesus weinte. Er war in Bethanien mit dabei. Er hat bemerkt miterlebt, wie dieses ganze Dorf traurig war, darunter litt, dass Lazarus gestorben war. Und dieses Mitleid überkam ihm. Luther übersetzt das so schön, die Augen gingen ihm über. Er konnte dieses Leid nicht ertragen, obwohl er wusste, dass er Lazarus auferwecken würde. Dieses Mitleid brachte Jesus zum Weinen. Das ist der Gott, den ich anbete. Das ist der Gott, von dem ich erzähle. Jesus weinte vom Mitleid. Ja, das ist der neutestamentliche Gott. Ja. Der Mitfühlende, der Mitleidende, der Liebe, der Zugewandte, der Freundliche, der am Ende alles gut machen wird. Aber da gibt es noch diesen AT-Gott, diesen alttestamentlichen Gott, der so brutal ist, so schrecklich, so kriegerisch und rücksichtslos. Das Beispiel Sintflut, wie Gott die ganze Schöpfung unter eine Wassermasse deckt und alles Leben auslöscht, außer von ein paar Gerechten. Mit dem Ziel der Geschichte, dass Gott sagt, da war so viel Leid in der Menschheit, das konnte ich nicht mehr ertragen, aber ich verspreche euch, weil ich euch liebe, wird das nie wieder passieren. Nie wieder möchte Gott die ganze Menschheit auslöschen. Weil er die Menschen liebt, beruft er einen Mose, der die Versklavten aus Ägypten befreien soll. Weil er das Leid seines Volkes gehört hat, wendet er sich ihnen zu. Er beruft einen Abraham, weil er das Leid der Menschheit gesehen hat und gesagt hat, ich will hier etwas tun, ich muss etwas dagegen unternehmen, dass diese Menschheit sich gegenseitig zerstört und das Ganze in einem universellen Tod endet. Beruft er Abraham und sagt, durch diesen Mann, durch seine Nachkommen werde ich die ganze Welt retten. Ganz am Anfang der Geschichte. Diese Welt, diese Menschheit werde ich retten. Und einer, der den AT-Gott so gut kannte, diesen alttestamentlichen, gerechtigkeitsliebenden Gott, der hat über ihn mal gesagt, König David, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allein gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Würde das jemand über einen Gott sagen, der so brutal ist, der so gemein ist, wie wir manchmal glauben, dass er wäre, wie die Menschen ihn wohl damals wahrgenommen haben müssten? Gütig und gnädig, barmherzig, das sind so alte Worte für, wie wunderbar ist er. Was er macht, das macht er gut und richtig. Er ist gnädig, er lässt Fünfe gerade sein. Obwohl er weiß, was richtig und was falsch ist, verfolgt er nicht sein Recht bis ins Letzte. Er ist nicht dahinterher zu verurteilen, sondern er ist gnädig und barmherzig. Er kümmert sich um die, die es brauchen. Aber wenn Gott doch so gut ist, ich kann an diesen Gott nicht glauben, der so viel Leid zulässt. Ich kann an diesen Gott doch nicht glauben, wenn so viel Schlimmes in der Welt ist. Wer hat den Satz schon mal gehört? Dann nimm doch einfach mal Gott aus deiner Weltanschauung raus und guck, was mit dem Leid passiert. Das Leid ist dann immer noch da. Selbst wenn du nicht an Gott glaubst, selbst wenn es keinen Gott gibt, ist das Leid noch da. Du hast nur keinen mehr, den du dafür verantwortlich machen kannst. Du kannst nicht mehr sagen, Gott ist schuld und der lässt das zu und Gott ist so böse und der fehlt dann. Und dann stehst du da mit der Schuld und dem Leid in der Welt. Und du wirst ziemlich schnell merken, das allermeiste Leid ist das, was wir Menschen uns selber zufügen. Und wir suchen dabei immer irgendjemanden, den wir verantwortlich machen können. Ich bin gestern eine Treppe runtergelaufen, wo unten auf der letzten Stufe, die war vollgepackt mit irgendwelchen Sachen. Und ich musste ganz am Rand mich an diesen Sachen vorbeiquetschen, hatte meine Hände beladen und habe mir den Ellenbogen auf dem Treppengeländer aufgeschlagen. Und mein erster Gedanke war natürlich, welcher Idiot hat die letzte Stufe vollgepackt? Anstatt mir Gedanken zu machen, warum schlage ich meinen Ellenbogen auf das Treppengeländer und gehe nicht einfach vorsichtig die Treppen runter. Ich haue mir selber meinen Ellenbogen an meiner Treppe auf und ich beschwere mich darüber, dass jemand anders was auf die Treppe gelegt hat. Es ist immer jemand anders. Dabei ist es ein gigantisch großer Baustein des Leides, was wir erleben, das wir selbst verursachen. Wir sind selbstsüchtig. Wir sind bitter. Wir sind selbstsüchtig. Wir sind zynisch und brutal und selbstsüchtig und rücksichtslos und so selbstsüchtig. Schließlich muss ich doch auch schauen, wo ich bleibe. Obwohl Gott uns mit Fähigkeiten geschaffen hat, wie Rücksichtnahme, Fürsorge, wir sind zu Liebe fähig, trotzdem schauen wir so oft immer nur auf uns und das, was wir brauchen und verursachen damit unglaublich viel Leid. In diesen ganzen Kleinigkeiten. Wie viel Streit in deiner Ehe könntest du vermeiden, wenn du nicht auf dein Recht beharren würdest, sondern das Wohl deines Partners sehen würdest? Wie viele Ehen würden noch existieren? Wie viele Kinder würden in gesunden Elternhäusern aufwachsen, wenn man nicht so selbstsüchtig wäre? Wie viel Leid verursachen wir, weil wir wir sind und uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Wenn du die Nachrichten schaust, ist es echt schwierig, vielleicht sogar unmöglich, schlechte Nachrichten zu finden, die nicht mit Selbstsucht zu tun haben, die nicht daher rühren, dass irgendjemand seinen Vorteil gesucht hat gegenüber anderen, dass jemand sein Recht durchsetzen wollte, was er meinte, was er hat. Und dann hat er versucht, das Ganze zu decken und zu lügen und zu betrügen und irgendwie da durchzukommen. Und da macht man natürlich immer jemand anders dafür verantwortlich. Für meine Ängste, für das, was ich falsch gemacht habe, wo ich falsch geplant habe, wo ich falsch gewählt habe, wo ich mich falsch entschieden habe. Da ist dann immer noch jemand anderes verantwortlich. Und manchmal wissen wir ganz genau, dass das, was ich hier gerade vorhabe oder das, was ich hier gerade tue, das ist vielleicht nicht so ganz richtig, aber ich schade damit ja niemandem. Vielleicht niemandem außer mir. Oder das bisschen, was wird das schon verursachen? Als ob es irgendetwas in dieser Welt gäbe, was nicht mit dem gesamten Universum in Verbundenheit stehen würde. Lange bevor die Komplexitätstheorie erfunden wurde oder der sogenannte Butterfly-Effekt aufgeschrieben wurde, da hat die Bibel gesagt, es reicht aus, dass ein Mensch nicht in Verbindung und Abhängigkeit und Beziehung zu Gott steht. Und der Tod kommt in die Welt. 1. Korinther 15, Vers 21. Durch einen Menschen alleine kommt die Sünde und der Tod in die Welt. Das reicht aus. Butterfly-Effekt, dieser Schmetterlingseffekt, der sagt aus, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings eine Auswirkung hat, die den Weltverlauf verändert. Und das ist schwierig sich vorzustellen, weil ein Schmetterling ist so ein kleines Tier und das macht ja nicht viel, aber da gibt es dann schöne Bücher, viele Romane, die diesen Gedanken mit aufgreifen. Und es ist nur eine minimale Kleinigkeit, die man im System verändert. Und es hat unglaublich große Auswirkungen. Diese klitzekleine Entscheidung, die du triffst, die hat wahnsinnige Auswirkungen auf den Verlauf der Welt. Das wissen wir. Wir wissen, dass mein Einkaufswagen in meinem Supermarkt mit den Löhnen und der Kindersterblichkeit in Fernostasien zu tun hat. Das wissen wir, aber glauben tun wir es nicht. Wir glauben nicht, dass unser Verhalten, dass das, wie ich mich in dieser Welt bewege, benehme, was ich denke, was ich tue und sage, dass das Auswirkungen auf den gesamten Kosmos hat. Dabei wissen wir, dass es so ist. Und das wusste die Bibel schon vor langer, langer Zeit. Ich rege mich über den Idioten im Auto vor mir auf, und ich frage mich, wo das Leid in der Welt herkommt. Und das kann ich sogar gleichzeitig tun. Die ganze Welt ist ein System, miteinander gekoppelt. Deswegen steht in Römer 8, darum wartet die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung wartet voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in seine Herrlichkeit aufnimmt. Also der Tag, an dem Gott mit dem Menschen wieder vereint ist, in dem alles Gute wieder in dieser Welt sichtbar, anfassbar, erlebbar ist, in dem Gott wieder unter uns wohnt. Weiter heißt es dann ab Vers 20, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, doch auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein sie, sondern auch wir selbst seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Und später dann in Vers 28 eben dieser Vers, wir dürfen als Kinder Gottes wissen, dass alles, was passiert, dass alle Dinge ineinander verwoben sind und in diesem Ganzen wirkt etwas auf ein gutes Ende hin, auf ein gutes Ziel. Deswegen gibt es Grund zur Hoffnung, weil es am Ende gut wird, weil Gott derjenige ist, der es am Ende gut machen wird, und weil er weint. Weil Gott nicht außerhalb dieses Leides geblieben ist mit dem Kind, mit der Lupe. Und egal, ob er den Lichtstrahl auf jemanden lenkt, dass er platzt, oder ob er einfach nur daneben steht und mit der Lupe guckt und sich darüber freut oder nur zuschaut, das ist er nicht. Gott ist nicht außerhalb, sondern Gott ist als Mensch hineingekommen, als Jesus, um Mitleid zu leben, zu zeigen, spürbar werden zu lassen. Gott ist nicht der, der sich über Leid freut. Gott ist nicht der, der Leid einfach so zulässt. Er lässt uns tun, was wir tun wollen. Ja, das ist vielleicht sein allergrößter Fehler, aber das ist das Wesen von Liebe. Das Wesen von Liebe ist, dass du den anderen sein lässt und ihn so annimmst, wie er ist. Egal, was er mit deiner Schöpfung macht, egal, wie er mit deinen geliebten Kindern umgeht, du nimmst ihn an. Du weißt ihn vielleicht manchmal zurecht. Und es gibt vielleicht manchmal diesen Moment, in dem man sehr deutlich spürt, dass man Schmerzen hat, die Gott vielleicht sogar verursacht hat. Aber es gibt ja auch Menschen, die sägen anderen Menschen Beine ab. Und wo man denkt, wie kannst du diesen Menschen das Bein absägen? Bis man realisiert, dass das ein Chirurg ist, der ein entzündetes Bein abtrennt, damit dieser Mensch überhaupt überlebt. Das gibt es, ja. Manchmal benutzt Gott Schmerzen, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass etwas nicht richtig ist. Dafür sind Schmerzen da. Aber Gott ist nicht die Quelle von Leid. Gott ist die Quelle der Liebe. Und das wird er immer bleiben. Und das war er schon immer. Gott ist Liebe. Und aus Liebe kommt kein Leid, sondern es kommt Mitleid. Und dann kommt dieser Jesus und ihm gehen die Augen über. Er weint. Und wenn du Leid erfährst, wenn du Schmerzen empfindest, dann ist Gott derjenige, an den du dich wenden darfst und sagen darfst, Gott, das tut weh, leide mit mir. Lass mich mein Leid teilen mit dir, weil dann tut es nicht mehr so weh. Und komm wieder mit all dem Guten, mit all deiner Herrlichkeit und löse dein Versprechen ein, dass alles am Ende gut wird. In 1. Korinther 15, Vers 21, da steht, wie gesagt, durch einen Menschen kommt die Sünde in die Welt. Es reicht aus, dass ein Mensch nicht in Beziehung mit Gott steht und sich nur Gott anschaut, als Beispiel nimmt, sondern eigenwillig und selbstsüchtig agiert und durch diese Welt läuft. Das reicht aus, damit der Tod in dieser Welt ist. Aber durch einen Menschen kommt die Auferstehung des Lebens. So geht's weiter. Kommt die Auferstehung der Toten hin zum ewigen Leben. Und dieser eine Mensch, das ist Jesus Christus, der reicht aus, um alles Leid dieser Welt zu beenden. Und wir brauchen nicht mehr zu suchen, wozu das irgendwie gut ist. Wir brauchen nicht mehr diese Frage stellen, wozu ist das gut, Gott? Was möchtest du mir mit diesem Leid sagen? Wo ist die Pointe, weswegen das alles richtig ist? Weil das Böse, das Leiden, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig und deswegen ist Jesus gekommen, um das Leiden zu beenden. Und das wird er tun und darauf dürfen wir hoffen und darauf dürfen wir uns verlassen. Und Gott, dafür möchte ich dir danken, dass du kein Gott bist, der Freude am Leid hat, noch nie hattest. Von dir geht kein Leid aus, sondern von dir geht das Heil aus. Und von dir geht deine Liebe aus, die alles umspannt und alles umspült und allem gewidmet ist. Du liebst jeden Menschen ohne Ende. Egal, wie wir uns verhalten. Du kommst dann auch nicht trotz uns wieder in diese Welt und vereinst sie mit dir, Gott, sondern du kommst wegen uns in diese Welt. Du kommst wegen des Leides. Du kommst wegen dem Leid, das wir empfinden, das, was wir erleben, um es zu beenden. Und ich möchte dich bitten, dass diese Hoffnung in uns, dass die Strahlkraft bekommt immer mehr. Und dass, wenn Menschen uns zuhören, wie wir reden und sehen, wie wir leben, dass sie sich fragen, wo kommt diese Hoffnung her? Wo kommt diese Freude her, trotz des Leides? Und dass wir Strahlkraft bekommen und auf dich hinweisen, weil unser Herz mit dir gefüllt ist, mit deiner Liebe und mit deinem Mitleid. Danke Gott, dass du derjenige bist, der mit uns weint. Dass du derjenige bist, der uns nicht allein lässt und der in unser Leid gekommen ist. Danke Gott dafür. Amen. Und Gott, dich wollen wir anbeten. Du bist das Lamm, du bist das Opfertier, was gebracht wurde, um alles Leid, um all die Sünde aus der Welt zu bringen und um Gerechtigkeit herzustellen. Und danke, dass dein Opfer ausreicht und dass wir dich dafür anbeten dürfen, was du für uns getan hast. Und dass diese Freude darüber, dass wir frei sind, dass wir befreit sind von dir, durch dich, von allem Bösen, von all dem Leid. Lass uns diese Freude mitnehmen in die neue Woche und davon erzählen und davon singen und uns darüber freuen, Gott, dass du Mitleid hattest und alles getan hast, um das Leid aus dieser Welt zu bringen und um deine Schöpfung wieder glücklich zu machen, fröhlich zu machen in dir. Und danke Gott, dass du wiederkommst und dass wir darauf hoffen dürfen und dass diese Hoffnung nicht vergebens ist. Ich segne euch im Namen des Vaters, der alles getan hat, um seine Liebe zu dir zu zeigen. Und im Namen des Sohnes, der Beweis dafür ist, dass Gottes Liebe unendlich ist und selbst den Tod übersteht. Und im Namen des Heiligen Geistes, der in euch lebt und mit euch geht in diese neue Woche und Gottes Herrlichkeit damit mit euch ist. Amen. Einen schönen Sonntag noch.